Literaturbetrieb, wie komme ich hier raus?
Hallo Florian, willkommen zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Bevor wir zu dieser sehr interessanten Frage kommen, wie man aus dieser Branche eigentlich wieder rauskommt, kommt man überhaupt jemals raus? Oder ist das ein bisschen wie dieses, wie in diesem Lied Hotel California, wie geht das nochmal? You can check out anytime you want, but you can never leave. Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Aber erstmal sag mir doch, was auf deinem Schreibtisch liegt.
Auf meinem Schreibtisch ist gerade schöne Unordnung, aber die ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass ich gleich hier runtergehe im Garten des Hansa Verlages. Findet nämlich heute das Sommerfest statt. Gab es ein paar Jahre nicht so richtig und dann ein bisschen wieder, aber da habe ich es dann wegen Elternzeit und so verpasst. Davor Corona-bedingt fiel das auch mal aus. Und jetzt ist alles wieder im Schwange. Das ist sehr schön. Ist wirklich eine gute Gelegenheit, weil man oft ja in diesen ganzen Gewerken sehr nebeneinander herarbeitet, sich gar nicht so viel sieht und es, glaube ich, schon wichtig ist, komische Weihnachtsfeiern oder dergleichen zu machen und auch sowas. Mich beschäftigt immer, weil ich, obwohl ich Lektor bin, ein hohes Sendungsbewusstsein habe, habe ich öfter versucht, ganz schlimm DJ zu sein. Und das bei der Weihnachtsfeier und so, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr unangenehme Rolle, die viel erzählt über einen, diese Männer über 40, die dann gerne auflegen wollen und das niemals richtig getan haben. Und jetzt beim Sommerfest sind das inzwischen dann gekaufte, gedungene Gestalten, die dann so richtig krass so um 19 Uhr 1000 Luftballons von Nina spielen oder sowas. So im helllichten Tag, wenn alle zwei Spritz getrunken haben und versuchen, so richtig Stimmung zu verbreiten.
Ja, viel zu früh am Abend.
Ich bin dafür, aber irgendwie auch dagegen. Ich bin, ja, in meiner Jugend war ich ein sehr schüchterner Tänzer und das überträgt sich da rein, dass ich heute dann immer total fasziniert DJs zugucke, aber gleichzeitig alles peinlich finde.
Und sag mal, das heißt, du legst heute Abend nicht auf?
Nee, glücklicherweise
nicht. Bin ich tatsächlich ausgegangen.
Damit abgeschlossen. Ich komme jetzt langsam in meine Elder Statesman-Rolle und werde ein bisschen ruhiger.
Okay. Gut, schauen wir mal, was passiert. In meiner Erinnerung hat letztes Jahr zu später Stunde jemand aus der Geschäftsführung dann auch irgendwann mit aufgelegt.
Sogar bar.
Genau, aber vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, falls sich jetzt jemand da draußen fragt, warum er oder sie nicht eingeladen ist, ist es tatsächlich ein komplett Hansa-internes Sommerfest, nur für die Hansa-MitarbeiterInnen, also ohne AutorInnen, ohne Agenten, ohne andere Kontakte.
Vielleicht brechen die orthodoxen Nonnen aus dem Nebenhaus ja durch, da ist tatsächlich eine Zweigstelle eines Nonnenklosters mitten im noblen Bogenhausen. Mal gucken, was die zu später Stunde so machen.
Also die letzten zwei Jahre wurde ja immer irgendwann die Polizei gerufen.
Darauf sind wir auch stolz, denn ja. das ist der Moment, in dem wir mal mit unserem Image sprechen.
Wildes Hansa.
Emily, Image ist aber ein gutes Stichwort. Wir sprechen heute tatsächlich genau darüber, was diesen Beruf, und zwar den Beruf Betriebler zu sein im Literaturbetrieb, egal ob als Autorin, als Lektorin, in den verschiedensten Stellungen, völlig egal, was diese ganze Berufung vielleicht sogar so anziehend macht und wieder nicht. Denn meinem Eindruck nach, du musst jetzt gleich mal deinen Eindruck schildern, gab es in den letzten Jahren ganz oft total überraschende Branchenmeldungen. Und zwar nicht wie in den Jahren zuvor, dass Leute im großen Top-Personalkarussell dieser Branche wechseln von einem Verlag zum nächsten oder große Autorinnenwechsel, sondern genau umgekehrt, dass Leute einfach plötzlich sagen, tschüss, ich gehe. Und es gab wirklich mehrere Fälle, bei denen ich total baff war, weil ich von außen einfach dachte, boah, das sind Leute, die sind richtig da, die sind angekommen, die sieht man immer wieder, die machen was Wichtiges im Verlag, die schreiben ihre Bücher, die schreiben ihre Zeitungsartikel, keine Ahnung. Und ganz plötzlich gibt es einfach eine komische Meldung oder eine Mail oder einen Facebook-Eintrag und die Leute sagen, nö, ich habe keine Lust mehr. Ist das ein Trend? Wollen die Leute raus? Ist die Berufung nicht mehr groß genug oder was ist da los?
Ja, das ist jetzt natürlich alles auf unsere Beobachtungen gestützt, deswegen ist es immer schwierig zu sagen, dass es früher anders war oder nicht so war, aber trotzdem, ja, diese Beobachtung, die du gemacht hast, habe ich auch gemacht und mir geht es genau wie dir, dass es ganz oft ganz überraschende Ausstiege aus der Branche sind. Zu Beginn meiner Laufbahn, als ich noch Volontärin war, da war das natürlich noch so eine Orientierungsphase. Da fand ich es überhaupt nicht verwunderlich, wenn jemand, der oder die mit mir Volontariat gemacht hat, nach dem Volontariat oder schon währenddessen gesagt hat, ach, das ist irgendwie gar nicht meins, ich suche mir eine andere Branche. Oder jemand im ersten oder zweiten Berufsjahr gesagt hat, nee, eigentlich glaube ich, verdiene ich hier nicht so viel Geld, ich gehe jetzt doch in eine Werbeagentur oder was auch immer. Also gerade in den ersten Jahren habe ich noch gedacht, na klar, das ist eben die Zeit, in der man guckt, ist es das für mich oder ist es das nicht? Die große Überraschung kam jetzt auch tatsächlich für mich wirklich in letzter Zeit, und damit meine ich wirklich, ich würde fast sagen in den letzten 12 Monaten, dass Leute, die mehr oder weniger unser Alter haben oder unserer Generation angehören, also auch ungefähr so viel Berufserfahrung wie wir, also sagen wir jetzt einfach mal 10 Jahre als LektorInnen gearbeitet haben oder auch vielleicht in einem anderen Bereich des Verlages, nach 10 Jahren tatsächlich auf einmal merken, oder wahrscheinlich ist es gar nicht auf einmal, aber für sich entscheiden, und dass sie jetzt doch den Schritt rausgehen. Und das ist insofern verwunderlich, weil es Leute sind, bei denen es mir geht wie auch dir. Es sind Leute, bei denen ich dachte, das sind so Vollblut-LektorInnen, die lieben ihren Job, die gehen in ihrem Job auf, die geben alles dafür, die haben ihre Berufung gefunden und die sind jetzt schon so tief drin. Natürlich machen die das jetzt auch die nächsten 20 Jahre noch. Und genau, das finde ich bemerkenswert, dass gerade von diesen Leuten einige, und das fühlt sich an wie eine Häufung, jetzt gerade entschieden haben, nö.
War nicht das entscheidende Wort, das du gerade gesagt hast, fühlt sich an? Ist das nicht eine starke gefühlte Wahrheit? Denn unsere Alterskohorte kommt eben in das Alter, in dem, also keine Ahnung, Mitte, Ende 30, 40, man ist sozusagen über ein paar Jahre lang reingewachsen in eine bestimmte Branche, hat um sich herum das starke Identitätsgefühl, dass andere Leute auch sich ganz arg damit verschmelzen. Und dann passiert was ganz soziologisch Normales, nämlich dass Einzelne wieder rausdroppen. Ist nicht stark anzunehmen, dass das Generationen vor uns auch schon passiert ist. Mir fiel tatsächlich sogar eine kleine Anekdote ein. Der leider verstorbene Literaturkritiker Michael Braun, der auch aus Heidelberg wie ich kommt, der mich vor Jahren, als ich noch studierte, mal getroffen und war so voller Enthusiasmus und glaubte an alle Bücher um mich herum, dass das sozusagen so die Meilensteine der Literatur sind. Und er war natürlich viel abgebrühter, eben einige Jahrzehnte älter, und erzählte mir dann so die Geschichte, dass er mitbekommen hat, als er in meinem Alter war, einen Autor namens Wolfgang Stauch, der hatte ein Buch namens Eine schlechte Geschichte in der Edition Suhrkamp 1992, und sagte, das war damals ein Halbgott für mich, das war so wichtig. Und der hat dann einfach nach dem Buch gesagt, ja, jetzt habe ich ein bisschen Preise damit bekommen, Publicity und so, muss so damals gewesen sein. Aber ich werde jetzt einfach Redakteur im SWR, ich gehe weg, ich schreibe nie wieder ein Buch, ist auch gut. Quasi ein Patrick Süßkind im Kleinen. Und davon gibt es, glaube ich, viele, viele, viele Geschichten über viele Generationen und viel Zeit hinweg. Leute sagen halt beim sehr, sehr anstrengenden und idealistischen Beruf, och, muss gar nicht sein. Deswegen, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt wirklich ein 2024-Phänomen daraus stricken können.
Vielleicht nicht ein 2024-Phänomen, aber ich glaube, es lohnt sich schon, ein bisschen generationenübergreifender zu gucken oder zu versuchen, das mal zu beleuchten, weil das ist ja ein Phänomen, über das man sehr, sehr, sehr viele Artikel gerade lesen kann. Und das betrifft ja gar nicht nur unsere Branche, sondern alle. Dass die Generation, die nach uns kommt, die sogenannte Gen Z, schon irgendwie mit einem sehr anderen Blick auf Arbeit schaut. Bedeutet, es gibt einen viel größeren Anspruch daran, eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Es gibt ein viel größeres Interesse daran, nicht so viele Überstunden zu haben, zu einem guten Gehalt, in einer guten Position zu arbeiten, nicht ausgebeutet zu werden. Das sind jetzt alles Sachen, die klingen ja auch nicht abwegig, dass man sie fordert. Aber gerade in einer Branche, in einer Kulturbranche, in unserem Fall der Literaturbranche, wissen wir selbst, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, sind die Verhältnisse manchmal eben etwas prekärer. Und es ist interessant, ich finde schon, dass da gerade eine Verschiebung stattfindet, dass gefühlt, aber hier kommt wieder das Wort gefühlt, eine ganze Generation gerade schon unser Berufsbild und auch unsere Branche challenged und sagt, nur weil die letzten 20 Jahre man zu gewissen Bedingungen arbeiten musste und das vielleicht dazu geführt hat, dass Leute gesagt haben, wir wollen nicht mehr, heißt es nicht, dass es auch so weitergehen muss. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da gerade irgendwie eine größere Awareness für diese Themen entstanden ist und dass schon auch Leute unserer Generation da jetzt von beeinflusst sind oder sich haben von inspirieren lassen. Mehr, als sie es vielleicht vor 10 Jahren getan hätten.
Ja, damit triffst du, glaube ich, gute Punkte. Es gibt ganz sicherlich etwas wie einen Mentalitätswandel, der idealistische Arbeit überhaupt nicht mehr derartig in den Mittelpunkt stellt. Es widerspricht zwar ein bisschen dieser These der Singularität, dass alle Leute so unglaublich emsig probieren, irgendwie sich auszuzeichnen und durch etwas zu zeigen, dass sie ganz, ganz besonders sind, was, glaube ich, auch eine wichtige Kulturform der Gegenwart ist. Aber trotzdem kenne ich zum Beispiel aus Verlagen von vor 15, 20 Jahren die Geschichte, dass viele Abteilungsleiterinnen, aber überhaupt viele Frauen in Verlagen tatsächlich sehr damit haderten, ob sie überhaupt Kinder kriegen können, weil einfach ganz, ganz klar war, man gibt einem tollen Verlag alles. Es ist so eine Ehre, in einem Verlag zu arbeiten letztlich. Für die Männer wird das noch viel mehr gegolten haben. Da wird nämlich in der paradoxen Intervention konnten die natürlich locker Kinder kriegen, aber da gab es dann eben immer die Frau, die den Rücken frei hielt, damit die hehre Schreibarbeit oder die wichtige Verlagstätigkeit oder was weiß ich, schön durchgeführt werden konnte. Das ist weg, es sind einfach andere Faktoren gekommen, genau was diese Generation challenged, was überhaupt eine Idee von Care-Arbeit challenged. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, bei denen gesagt wird, Arbeit ist nicht das ganze Leben. Und das widerspricht ja auf eine verrückte Art und Weise tatsächlich einer Arbeit, wenn man sie richtig gut machen will, die an vielen Stellen sehr, sehr, sehr viel Einsatz braucht. Oder klingt das jetzt total boomermäßig, was ich sage?
Nee, also ich finde, wie die Strukturen gerade noch sind, ist es tatsächlich so. Also wir haben natürlich alle auch ein Privatleben und du hast ja auch ein Kind, also ich und viele unserer Kolleginnen auch. Also man, viele versuchen es natürlich auch gerade so zu leben, dass eben beides oder vieles auch gleichzeitig möglich ist. Aber es ist tatsächlich immer noch natürlich so, dass viele Strukturen, die natürlich historisch gewachsen sind und die natürlich auch in einer Zeit gewachsen sind, in der eben genau, was du gerade beschrieben hast, eher der Standard war. Man arbeitet in Vollzeit oder halt nicht. Oder man arbeitet in Teilzeit, aber dann ist man vielleicht nicht die Lektorin, die die allergrößten Akquisen macht oder die nachts noch lektoriert oder so. Also ich glaube, dass dieser Generation, dieser Mentalitätswandel schneller vonstatten gegangen ist, als dass die Strukturen hinterherkommen. Ich glaube, dass mittlerweile natürlich ist überhaupt kein Problem ist, in Teilzeit zu arbeiten und es ist selbstverständlich, dass Mütter nicht benachteiligt werden oder zumindest wird sehr darauf geachtet und man bemüht sich sehr darum. Das heißt, das Bewusstsein, glaube ich, ist schon da, aber es dauert natürlich sehr lange, so alteingesessene Strukturen zu ändern, weil wir wissen es ja selbst. Abgabetermine lassen sich immer nicht im Voraus so planen, wie man es gerne hätte. Und dann kommen die Manuskripte oder die Übersetzung doch viel später. Und dann muss man doch schon wieder eine Nachtschicht machen. Oder dann braucht man für ein bestimmtes Meeting im Verlag sehr bestimmte Leute. Aber auf einmal ist eine Person eigentlich schon dabei, das Kind abzuholen. Und das sind so, glaube ich, viele Dinge, die man anpassen und ändern kann. Aber es dauert einfach eine Weile. Und ich glaube, manche haben einfach keine Lust zu warten, bis sich die Strukturen den neuen Gegebenheiten anpassen.
Wenn wir also über diesen Fluchtwunsch heraus aus einer Branche sprechen, dann sprechen wir eigentlich über was, was glaube ich Theresa Bücker in ihrem tollen Sachbuch, einem der Nagel auf Kopf treffendsten Sachbücher der letzten Jahre, würde ich sagen, über Zeitpolitik alle Zeit beschrieben hat, dass es eben so eine unglaubliche Überstreckung von Zeit gibt, dadurch, dass so viele Lebensprojekte gleichzeitig stattfinden müssen und dass das tatsächlich im Spätkapitalismus oder in der Gegenwartskultur dann auch eindeutig auch nochmal zugenommen hat durch ganz viele Faktoren. Jetzt ist es tatsächlich so, glaube ich, dass man auch mit gutem Willen und als total politisch bewusste Organisation, keine Ahnung, ob wir das wirklich sind, aber selbst wenn es so wäre, habe ich großen Zweifel, ob man tatsächlich Strukturen komplett verändern kann. Keine Ahnung, ich finde, wenn ein Lektorat richtig toll gemacht wird, dann ist es eine unglaubliche Arbeit von Kommentieren. Da hat jemand 3-4 Jahre an einem Text geschrieben, sagen wir mal 400 Seiten, und im Idealfall eines schwierigen, aber sehr guten Manuskripts würde ich fast an jedem Satz etwas sagen, etwas markieren, etwas ändern, etwas kommentieren. Das bedeutet, das sind hunderte Stunden Arbeit. Und das bildet sich eben nicht ab in einer Arbeitsauslastungsdimension, bei der man sagt, nö, ich achte total auf mich und ich möchte gerne jeden Tag um 17 Uhr mich um mein Kind kümmern oder ins Schwimmbad gehen oder auf jeden Fall, ich möchte das in geraden Sachen haben. Ich habe öfter aus Verlagen inzwischen auch gehört, dass Leute tatsächlich mit Volontärinnen oder Praktikantinnen oder so Probleme haben. Probleme klingt total doof, als wären die dann so die Problembären, aber dass tatsächlich zwei verschiedene Welten aufeinander prallen, dass Leute sagen, ich kann gar nicht vermitteln, wie wir das hier machen und ich war es gewohnt, auch am Wochenende, auch am Feiertag, auch am Abend da zu sein und plötzlich sagen Leute, nö, mache ich nicht. Habe ich gar keine Antwort, aber das ist ganz bestimmt ein Grund für Unzufriedenheit.
Genau, da habe ich auch keine Antwort. Ich glaube, du hast recht, da prallen dann eben verschiedene Generationen aufeinander. Ich glaube, eine Sache, die man auch noch mitbedenken kann oder die auch interessant innerhalb dieses ganzen Komplexes ist, was sich verändert hat, ist, dass nicht nur eine ganze Generation einen anderen Anspruch an Arbeit hat, sondern dass, glaube ich, auch einfach die Branche, in der wir arbeiten, in den letzten Jahren oder vielleicht in dem letzten Jahrzehnt auch eine Art Bedeutungsverlust erfahren hat, was natürlich ein sehr, sehr großes Wort ist. Und wir wollen das eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, weil wir unsere Arbeit natürlich nach wie vor mit ganz, ganz viel Bedeutung aufladen. Aber es ist ja schon so, dass, also wir wissen einfach, es werden nicht mehr so viele Bücher gekauft wie in den 80er Jahren und die Plätze im Feuilleton schwinden für Besprechungen und es gibt viele andere konkurrierende Medienformate. Bücher, Literatur hat vielleicht nicht mehr ganz das Standing oder kommt nicht mehr ganz einher mit diesem kulturellen Kapital, was natürlich auch nochmal massiv war oder ist in Verbindung mit einem Namen wie Suhrkamp oder meinetwegen auch Hansa, also mit einfach auch hochkulturell aufgeladenen Institutionen. Und dass damit, also und dass das früher vielleicht auch noch ein bisschen geholfen hat zu motivieren oder dass man früher einfach auch eher dachte, naja gut, jetzt habe ich ja wieder viel zu viele Überstunden, jetzt bin ich schon wieder nicht irgendwie zu spät zum Abendessen gekommen oder eigentlich hätte ich gerne eine Gehaltserhöhung und es geht schon wieder nicht. Aber irgendwie wurde das dadurch wettgemacht, dass man eben einen Beruf gemacht hat, der einem ein gewisses, keine Ahnung, hilf mir, Standing oder einem eine gewisse Position in der Gesellschaft oder wie auch immer verschafft hat, die da fast wie ein Ausgleich oder so gewirkt hat.
Genau, das glaube ich für diverse Gewerke. Also es wird immer hart gewesen sein, als Autorin ein armer Hund zu sein und nicht gesehen zu werden. Und es gab ja schon immer auch kleinere Verlage und schiefe Karrieren. Da ist der Weg nochmal anders. Das hat ja Caroline Amlinger in diesem Schreibenbuch toll aufgearbeitet, dass da aber trotzdem natürlich ganz, ganz viel symbolisches Kapital überhaupt dadurch gesammelt wird, zu veröffentlichen. Und das merkt man ja auch noch. Ich kenne ja sehr die seltsame magische Funktion, dass wenn ich irgendwo erzähle, dass ich Lektor bin, unglaublich viele Leute sagen, dass sie eigentlich irgendwie gerne was schreiben würden und eine Idee haben und so weiter. Wir haben beide auch noch mit Journalismus zu tun. Da habe ich immer das Gefühl, wow, okay, es gibt keine Journalistin in Deutschland, die nicht ein Buch schreiben will. Also es ist immer noch symbolisch sehr aufgewertet, aber gleichzeitig eben trotzdem an totalen Problemstellen und auch da gibt es deswegen rausskippen. Aber für die anderen Gewerke gilt das, glaube ich, noch viel stärker. Ich glaube, es war tatsächlich Hansa oder Kiwi oder Suhrkamp-Lektor zu sein, das war teilweise, überstrahlte das fast die Tätigkeit der Autorinnen, glaube ich. Das war heilig. Man war so, man war quasi halb schon in so einem heiligen Marbach oder so etwas und auf der absolut hoch nobilitierten Seite. Das hat natürlich ganz stark abgenommen. Das ist eben, wie wir in der Lektoratsfolge unseres Podcasts auch gesagt haben, vielmehr in eine Richtung von Produktbetreuung. Und im Journalismus, beispielsweise Kritikern, wird es auch so gegangen sein. Jemand wie Joachim Kaiser ist noch ins Tantris Mittagessen gegangen zwischen der Arbeit und hatte eine persönliche Sekretärin, der diktierte. Und heute sind das natürlich auch Leute, die nach Clickbait gucken müssen und in harten Verhandlungen darüber sind, was Literaturkritik überhaupt noch soll.
Und wir haben ja auch schon mal hier drüber gesprochen, dass wir es aber eigentlich ja auch gut finden, dass es gar nicht mehr diese krassen Hierarchisierungen gibt irgendwie zwischen Verlagen oder Verlagsprogrammen und dass es ja auch vielleicht gut ist, dass das ein bisschen aufgebrochen wird und ein bisschen durchlässiger, aber eine Durchlässigkeit eben dann in beide Seiten, also eine Durchlässigkeit, die jetzt auch vielleicht einfach stärker bedeutet, dass genauso wie Leute vielleicht eher eine Chance haben reinzukommen, auch viel eher oder schneller jetzt irgendwie die Möglichkeit sehen oder keine andere Möglichkeit sehen, außer wieder auszusteigen.
Das beschreibt jetzt so das als so eine Art von Freiheit und als was Schönes. Ich muss aber sagen, dass mich die Nachrichten jedes Mal wirklich, also ich muss das einfach so doof sagen, da klinge ich jetzt völlig überidealistisch, als wäre ich in so einer Sekte oder so, aber mich trifft das wie Schläge. Ich kann den Fall, glaube ich, erzählen. Ich habe auch jetzt einmal mit ihm darüber geschrieben und hat es eben auf Facebook öffentlich gemacht vor über einem Jahr. Der tolle Autor Jan Böttcher, der vor langer Zeit, als ich anfing zu lesen, schon seinen ersten Roman bei Cookbooks noch veröffentlichte und dann in verschiedenen Verlagen viele Romane veröffentlicht und immer irgendwie anwesend war, der schrieb vor so anderthalb Jahren eben auf Facebook richtig so, ich verlasse das Haus der Literatur. Und begründete dann richtig, dass es halt keine Aufmerksamkeit mehr gibt, dass es immer 3 Jahre Leben sind, ein Buch zu schreiben. Und sagte einfach, ich werde jetzt nochmal Deutschlehrer, ich mache was anderes, ich werde in Berlin Lehrer. Oder ein guter Freund von mir, Jan Falk, der Lektor bei Giebmeuer und Witsch war, da gab es eben auch plötzlich, dass man mitkriegte, okay, er hört da auf. Und das wird immer alles viele Gründe haben, die man gar nicht im Einzelnen erzählen muss. Aber für mich ist es tatsächlich jedes Mal als würde ein gemeinsames, komisches, intimes Gelöbnisse oder so etwas gebrochen oder kaputt gemacht oder hätte die harte Realität zugeschlagen. Weil Idealismus ja auch bedeutet, dass man irgendwie gemeinsam verrückt ist. Dass man alle gemeinsam übertreiben und etwas machen, was sich eigentlich nicht wirklich lohnt. Und wir alle könnten wahrscheinlich in der Werbung oder keine Ahnung wo ein zumindest ökonomisch anders abgefedertes Leben haben und so weiter. Und mich trifft das wie Schläge. Wie geht's dir?
Doch, es geht mir auch so. Ich bin immer sehr überrascht und ich bin schon auch geschockt. Und ich glaube, es liegt an dem, was du sagst, dass man irgendwie auch diesen Idealismus teilt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide uns dem Beruf auch einfach sehr, sehr verschrieben haben. Was sehr schön ist, weil wir dann wahrscheinlich beide auch sagen würden, das ist eine Berufung und es ist ganz, ganz toll, einen Beruf zu finden, der einem so viel Spaß macht. Und man kann sich eigentlich nichts anderes vorstellen und man ist da so erfüllt von. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Gegenüber, der oder die, oder von dem man denkt, dass der oder die genauso fühlt, sagt, nö, ich mache aber nicht mehr mit, dann challenged das einen ja auch selbst. Also dann zwingt es einen ja fast auch selbst mal Fragen an diesen Beruf zu stellen. Und das kann natürlich auch unbequem sein. Ich würde denken, das ist bei dir wahrscheinlich auch dann Teil der, also einfach einmal das Gefühl, dass man da wirklich jemanden verliert. Und das ist das Gefühl eines Verlustes. Auch einer Person, die man ja irgendwie auch im weitesten Sinne als Kollege oder Kollegin empfunden hat. Aber klar, auf der anderen Seite führt es natürlich auch dazu, dass man sich denkt, Moment, sollte ich eigentlich vielleicht viel mehr hinterfragen, was ich hier mache und warum ich das mache?
Vielleicht hat es ja auch ein ganz bisschen mit so etwas wie Machtsphären oder so zu tun, denn wir sitzen nun in einem noch sehr gut funktionierenden Verlag in einer gleichzeitig natürlich eindeutig stagnierenden Branche, das ist einfach so. Und wir haben noch viele Möglichkeiten und viele der Leute, mit denen wir wiederum connecten in dieser Branche auch. Aber es gibt natürlich diese Erzählung davon, wie es eigentlich ist, entweder die Entscheidung zu treffen oder so langsam rauszudriften aus der Literaturwelt. Die gibt es um uns herum in Wahrheit total oft. Ich habe da vor Jahren mal einen Text drüber geschrieben, da habe ich das den Unbetrieb genannt, dass es eigentlich so einen Betrieb gibt, der so aktiv ist. Aber keine Ahnung, beispielsweise was den Autoren der DDR passiert ist, die in den 90ern noch gar nicht im hohen Alter waren, aber plötzlich überhaupt nicht mehr angesagt waren. Eine totale Entwertung. Die sind ja noch irgendwo da draußen und lesen und schreiben vielleicht auch für sich. Jemand wie Gerd Neumann, ganz wichtiger, toller, avantgardistischer Autor der DDR, der dann sogar bei Dumont noch Bücher veröffentlicht hat, aber halt eben überhaupt nicht gelesen wurde, weil plötzlich eine andere Ästhetik angesagt war. Und sowas gibt es natürlich ganz, ganz oft und passiert vielen.
Das finde ich jetzt eigentlich auch noch ein total wichtiger Punkt, wenn wir darüber sprechen, dass Leute gehen und warum sie gehen und überhaupt diese Branche verlassen. Und das gilt sowohl für Leute, die in einem Verlag arbeiten, als auch für Schreibende selbst zum Beispiel. Dass ich schon glaube, dass wir immer mehr, einfach weil wir wissen, der Markt stagniert oder es ist sogar etwas, die Kurve geht eher etwas runter, dass wir einfach immer härter diesen Gesetzen des Marktes unterworfen sind. Dass man früher vielleicht einfach in den goldenen Zeiten sich so sicher darauf ausruhen konnte, dass man bestimmte Absatzzahlen mit bestimmten AutorInnen oder Büchern erreicht, dass man da viel mehr noch AutorInnenpflege betrieben hat im Sinne von, gut, ist jetzt nicht vielleicht ein Bestseller-Autor und verkauft sich eigentlich auch nicht wirklich gut, aber wir finden es einfach wichtig und richtig aus kulturpolitischen Gründen, diesen Autor, diese Autorin weiterhin zu pflegen und dass dann da auch AutorInnen, die wahrscheinlich eh etwas prekär unterwegs waren, sich zumindest darauf verlassen konnten, dass sie immer einen Verlag finden und damit auch eine Sicherheit hatten, meine Sachen werden weiterhin verlegt. Es macht für mich Sinn, auch ökonomisch Sinn, weiterhin in dieser Branche unterwegs zu sein. Und jetzt ist es einfach so, dass wir alle natürlich sehr genau hingucken müssen bei jedem Buch, was wir akquirieren, ob es sich tragen wird, ob es finanziell Sinn macht. Das ist ja leider einfach eine der Sachen, die wir immer mitbedenken müssen. Und ich glaube schon, dass das natürlich bei allen zu einer Art Desillusionierung führt, dass man zum einen das Gefühl hat, man kann vielleicht nicht all die AutorInnen machen, die man gerne machen möchte, all die Literatur akquirieren, die man gerne akquirieren möchte. Und auch vielleicht einfach das Gefühl, dass man eine andere Art von Buch ins Programm nehmen muss, nämlich die Art von Buch, die funktioniert und gar nicht unbedingt die Art von Buch, an die man jetzt aus, hier ist wieder der Idealismus, aus idealistischen Gründen glaubt.
Für die Abgänge aus Verlagen, die uns beide natürlich besonders auffallen, könnte das auch tatsächlich ein starker Grund sein, dass es eine gewisse ästhetische Verschiebung gibt. Es sind ja oft Leute, die sehr ambitioniert studiert haben, sich sehr, sehr, sehr für die Weiterentwicklung der Gegenwartsliteratur interessieren. Und es ist dann natürlich äußerst zwiespältig, wenn dann plötzlich ganz klar eine Doktrin herrscht oder auch eine stillschweigende Doktrin, ohne dass das jemals so klar ausgesprochen würde. Wir wollen noch unterhaltsamer werden, wir wollen leichtgängiger werden. Gar nichts gegen Leichtgängigkeit oder so. Aber teilweise stoßen da, glaube ich, quasi Leute plötzlich auf ästhetische Entscheidungen von Verlagen, mit denen sie gar nicht mehr so viel anfangen können. Da gibt es auch so ein generationelles Fremdeln.
Genau, das hast du jetzt nochmal gut zusammengefasst und noch etwas präziser zusammengefasst, als ich es gerade gesagt habe. Aber ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein nicht zu unterschätzender Punkt, dass es einfach immer schwerer wird, nur die schöne Literatur zu machen. Oder aber man versucht es und verschreibt sich dem, aber ich glaube, alle Verlage, die sich dem verschrieben haben, die kämpfen wahrscheinlich Programm um Programm oder Jahr um Jahr ums Überleben. Kürzlich zum Beispiel gab es einen Artikel, ich glaube ein Interview mit einer der Gesellschafterinnen bei der Edition Nautilus darüber, dass sie einfach ein sehr, sehr hartes Jahr hatten und ein bisschen aus, was es bedeutet, in so einem kleinen Independent-Verlag zu arbeiten, unter was für Bedingungen und wie schwierig es auch teilweise ist, im Buchhandel geworden ist. Und es hat ja auch gerade der Verlag und Töchter verkündet, dass sie zumachen oder Insolvenz angemeldet haben sogar.
Genau, man kann da richtig sehen, dass es ein Experimentierfeld gibt und das tatsächlich, das wird schon seit einiger Zeit ja beobachtet, dass nach wie vor es ganz tolle neue Projekte gibt in der unabhängigen Szene, in kleineren Verlagen und so weiter, Sachen zu machen. Aber dass da auch die ökonomischen Kanten immer härter genäht werden und diese Insolvenzen, das ist tatsächlich auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, machen unterschiedlichste Verlage. Sowas, dass der Unionsverlag unter den Mantel von Beck schlüpft oder so. Das ist schon, das erzählt alles eine Geschichte davon, dass diese Branche es nicht einfacher macht. Ich finde zum Ende dieser Folge hin, dass das die eine Erzählung ist. Eine andere ist natürlich, ich habe gerade ein Buch lektoriert, das jetzt genau erscheint in diesen Wochen. Es ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, schon erschienen, von Barbara Bleisch, Mitte des Lebens. Da geht es natürlich auch ganz stark darum, dass das ist eine Philosophie sozusagen und eine Erkundung davon, wie man überhaupt seinem Leben etwas abgewinnen kann als erwachsene Person. Und da geht es auch ganz stark darum, dass Veränderung natürlich etwas ganz Produktives und Wichtiges ist. Ich finde es auch oft bewundernswürdig. Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren bereits einer der tollen, intellektuellen, klugen, unglaublich tolle Bücher machenden Verleger des kleinen Tropenverlags, den sie selbst gegründet hatten. Und dann wurden sie übernommen von Klett-Cotta und nicht nur übernommen, sondern wurden die Verleger von Klett-Cotta, Tom Krauser und Michael Zöllner. Und Michael Zöllner, der da völlig in seiner Materie war, der sagte mit einem Mal, gab es eine Branchenmeldung schon vor einigen Jahren, dass er aufhören würde. Und man kriegte mit, dass er Psychoanalytiker werden würde. Und das fand ich von außen unglaublich bewundernswürdig. Ich habe gar keinen Kontakt zu Michael, habe das nur aus der Ferne mitbekommen. Aber ich hatte richtig das Gefühl, in der Mitte seines Lebens sowas zu sagen, ist ganz toll, ohne dass ich damit so ein neoliberales Mantra anschlagen will, dass alle sich ständig verändern und neu erfinden müssen oder so.
Genau, also mal gucken, was wir noch auf dem zweiten Bildungsweg studieren oder so.
Ja, du, statt Schätzfrage, sag doch einfach mal, ist doch auch mal interessant, wenn du wechseln wolltest, hast du dir schon mal ein paar Studiengänge Fernuni Hagen angeguckt, was hättest du so im Visier?
Boah, richtig gute Frage. Was hätte ich im Visier? Manchmal denke ich ja, der Grund, warum ich mich diesem Beruf auf so verschrieben habe, ist, dass er sich für mich so alternativlos anfühlt, dass ich eben, wenn ich drüber nachdenke, was könnte ich denn sonst noch machen, was irgendwie so blanko ist, was natürlich aber auch gefährlich ist. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mal eine längere Zeit davon fantasiert habe, Jura zu studieren. Da war ich aber noch recht jung, da war ich so 13, 14. Und das hatte, glaube ich, nicht was mit einem inneren Gerechtigkeitsempfinden oder so zu tun oder mit einem großen Interesse am Rechtsstaat oder so, sondern eher was mit so einer Revolte gegen das Elternhaus, so im Sinne von, ich mache was ganz Sicheres, Verlässliches, wo nach dem Studium ein konkreter Beruf steht, mit dem ich irgendwie viel Geld verdienen werde. Gibt ja auch einen guten Grund, warum ich das dann nicht weiterverfolgt habe. Dennoch gibt es natürlich, ich habe das Gefühl, es gibt so viele Sachen, die interessant wären. Super schwierig, da jetzt konkret zu sagen, dann würde ich auch nochmal Psychologie studieren, aber warum nicht? Ist bestimmt hochinteressant. Dennoch sehe ich mich nicht so richtig als Psychologin. Ja, ist ganz schwierig, du merkst, ich bin totales Opfer meines eigenen Berufes. Ich kann schon gar keinen anderen für mich visionieren.
Ja, du, aber das ist doch eine total tolle Antwort, weil sie, glaube ich, auch ganz viel darüber erzählt, wie man eben in so eine Branche und eine Tätigkeit reingeraten kann. Das meine ich weder positiv noch negativ, einfach beschreibend. Das ist schon Wahnsinn, wenn man seit 13, 14 Jahren dem Alter keinerlei Fluchtfantasie oder Alternativfantasie seines Lebens hat, dann erzählt das schon sehr viel über die Strahlkraft einer Sache und über das Verschreiben und auch, wie tief man reingeraten kann.
Ja, oder einfach nur etwas über mich aus, dass ich nämlich ein ganz fantasieloser Mensch bin. Nun ja, was hättest du denn, Florian? Was ist dein Plan B?
Du, das packe ich alles mal wann anders aus. Das war meine Schätzfrage.
Nee, komm.
Ich kann nur in aller Kürze erzählen, dass ich, als ich anfing zu studieren, mir alternativ nur Kulturwissenschaften in Berlin angeguckt habe. Das wäre ja ganz was anderes gewesen. Und da war ich in einer ganz tollen Vorlesung im Nachhinein, die mich aber nachhaltig verstörte. Das war nämlich eine Vorlesung von Christina von Braun, also einer tollen Kulturwissenschaftlerin, in der ganz viele Bilder gezeigt wurden. Ich glaube, das muss so barock sein oder so. In der es immer Jesus-Darstellungen am Kreuz gibt mit unglaublichen erregierten Penissen unter den Tuniken. Und ich hatte noch nie sowas gesehen und noch nie sowas gehört. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worüber geredet wurde. Auf jeden Fall ging ich da raus und war am nächsten Tag wahrscheinlich so zum offenen Tag der offenen Tür in Hildesheim für kreatives Schreiben. Und das war dann sehr reell und bodenständig, kreatives Schreiben zu studieren. Und deswegen hat mich eigentlich Jesus hier hingeführt.
Wow, okay. Ja, irre. Ich habe das Gefühl, 80% anderer Leute hätten gedacht, was ist das denn für ein genialer Studiengang? Hier bleibe ich erstmal sitzen. Aber interessant, dass du damals noch ein bisschen, was ist das richtige Wort, ein bisschen prüde warst?
Ganz bisschen, das habe ich doch auch heute noch an mir. Ich bedanke mich, Emily, für diese Folge.
Ja,
und,
ich mich auch.
Ich hoffe, in ihr hat sich gemischt, dass wir wirklich über das Thema der Branche und des Mentalitätswandels gesprochen haben und gleichzeitig auch in Trauer und Anerkennung über diejenigen, die nicht mehr dabei sind, die tolle andere Sachen machen. Dankeschön, alles Gute.
Alles Gute, ciao.